Vater, wir danken dir für die Lieder, die wir im Lobpreis dir entgegenstrecken, Herr. Mögen diese Lieder in meinem Herzen weiterklingen, Herr. Mögen sie einfach, ja, das, was sie aussagen, in meinem Herzen bewirken, in meinen Gedanken, in meinem Leben. Danke, Vater, dass wir diese Zeit haben dürfen. Danke, Vater, dass du jetzt auch unsere Herzen weit aufmachst, wenn wir das Wort Gottes hören, die Predigt, Herr. Mögest du uns segnen, mögest du Helmut segnen, schenke uns Gnade zum Hören, unsere Ohren weit aufzumachen und unser Herz dir entgegenzuhalten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir dürfen uns setzen und ich darf bitten, dass Helmut nach vorne kommt.
Der Apostel Paulus, wenn er Briefe geschrieben hat an die Gemeinden, dann hat er sie meistens gegrüßt mit diesem Gruß: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Welch ein wunderbarer Gruß. Ich habe so gedacht an einen Mann in England vor vielen Jahren, der auch gepredigt hat, Charles Wesley, in der anglikanischen Kirche durfte er kaum noch predigen, weil er ein Erweckungsprediger war. Was hat er gemacht? Er hat dann zu Hause sich vorbereitet und hat die Predigten durch das Wort Gottes und im Gebet aufgeschrieben. Dann hat er sich aufs Pferd gesetzt und ist durch England gereist. Außerhalb des Kirchengebäudes hat er dort auf dem Pferd gesessen und gepredigt. Mittlerweile hat sich das herumgesprochen. Da kommt wieder der Charles Wesley. Und dieser Mann liest aus diesem Predigtbuch. Und die Menschen sind so berührt, fallen auf die Knie im Rasen, kommen nach vorne und wollen Gebet haben. Ein Erweckungsprediger, der bin ich nicht heute Morgen, aber ich habe mir auch was aufgeschrieben. Vorher gebetet darüber, dass es auch unser Herz bewegt und trifft. Unsere Christusgemeinde in Velbert ist eine evangelische Freikirche, die mit über 600 weiteren Gemeinden den Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden bildet. In einem Land, wo man gewohnt ist, zwischen evangelisch und katholisch zu unterscheiden, klingt der Name Freikirche manchen immer noch fremd. Frei verstehen wir im Sinne einer freiwilligen, persönlichen Entscheidung des Einzelnen zum Glauben, zur Gemeinde und zur Mitarbeit. Frei meint außerdem staatliche Unabhängigkeit. Daher finanzieren wir uns durch freiwillige Spenden unserer Mitglieder. Frei ist der Pastor auch am Sonntag im Gottesdienst, wenn er predigt. Während in den Volkskirchen Texte und Themen für 52 Sonntage im Kirchenjahr vorgeschrieben sind, kann der Prediger bei uns frei wählen, über welchen Bibeltext oder über welches Thema er sprechen will. Diese Freiheit ist nicht nur ein Vorteil. Die Gefahr besteht darin, dass dabei nicht immer der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird, sondern dass man einseitige Lehren und die Lieblingsthemen des Predigers behandelt werden. Die Zuhörer sind dabei die Leidtragenden. Und sie bekommen geistliche Bauchschmerzen. Ich spreche hier aus eigener Erfahrung, weil auch ich schon über 50 Jahre gepredigt habe. Aller guten Dinge sind drei. Der Ursprung dieser Redensart liegt ziemlich weit zurück. Und zwar bei den alten Germanen. Wenn man zur damaligen Zeit zu Gericht vorgeladen wurde und dreimal hintereinander nicht zum Termin erschien, dann konnte man auch in Abwesenheit verurteilt werden. Eine dreifache Wiederholung wurde aber schon viel früher für verschiedene Dinge gebraucht, zum Beispiel für Beständigkeit. Wenn eine religiös motivierte Handlung dreimal wiederholt wurde, galt sie nach jüdischem Recht als fest verbindlich. In der Bibel lesen wir, einer mag wohl überwältigt werden und zwei können widerstehen, aber eine dreifache Schnur reißt nicht entzwei. Nicht nur eine dreifache Wiederholung und eine dreifache Schnur wurde für nützlich angesehen. Auch das Motiv der drei Wünsche zieht sich wie ein roter Faden durch Märchen und Literatur und Bibel bis in die heute moderne Zeit. Wir alle haben nicht nur persönliche Wünsche, sondern auch Wünsche für unsere Familie, für unseren Lieblingsverein und für unsere Gemeinde. Dazu würde heute Morgen ein Märchen passen, in dem jemand sich unverhofft dreimal etwas wünschen durfte. Diese Wünsche sind natürlich auch in Erfüllung gegangen, aber wegen der Zeit lasse ich das Märchen mal aus. Vor genau 17 Jahren, das weiß ich, weil ich viel aufschreibe und im Ordner tue, wo meine Frau schon sagt, der Ordner, das Regal wird ja immer voller. Habe ich hier eine Predigt gehalten mit dem Titel Mein Wunschzettel für die Gemeinde. Es war die Zeit kurz vor meinem Geburtstag und ich fragte drei unserer Enkelkinder, was meint ihr, was ich am Sonntag predigen soll? Die eindeutige Antwort von Rebecca, damals 9 Jahre alt, und von Lea, damals 6, und Jocelyn, damals 4, war, Opa, erzähl den Leuten spannende Geschichten. Die Geschichte von eurer turbulenten Schiffsfahrt nach Indien, die Geschichte von dem Elefanten im Urwald, die Geschichte von der Kobraschlange und die Geschichte von deinem Kampf mit den 1000 Wanzen. Die drei Mädchen wussten damals noch nicht, dass eine Predigt am Sonntag nicht nur aus Geschichten und Erlebnissen bestehen soll. Ein guter Redner kann sich wohl die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer durch Geschichten erhalten. Aber biblischer Glaube wird im Herzen der Zuhörer nicht entstehen. Denn die Bibel lehrt eindeutig, dass der Glaube aus dem Hören der guten Botschaft kommt. Natürlich können Beispiele biblische Wahrheiten illustrieren und unser Herr Jesus Christus war ein Meister im Erzählen von Gleichnissen. Aber das Zentrum der Predigt muss immer Gottes Wort bleiben. Rebecca, Lea und Jocelyn ließen aber nicht locker. Sie schlugen Folgendes vor. Wenn du der Gemeinde keine Geschichten erzählen darfst, dann wünsche dir doch wenigstens etwas von der Gemeinde. Du hast doch am Sonntag Geburtstag. Wir schreiben doch auch immer einen Wunschzettel, wenn wir Geburtstag haben. Das habe ich dann auch tatsächlich getan. Ich habe einen Wunschzettel mit drei Wünschen aufgeschrieben, mir Notizen gemacht, und dann darüber gesprochen. Morgen am 21. Oktober habe ich wieder Geburtstag. Echt? Echt? Und das ist kein eigenartiger Zufall. Denn ich habe mir wieder einen Wunschzettel gemacht. Denn so oft stehe ich ja nicht mehr hier. Und bevor ich euch die drei Wünsche nenne, möchte ich euch kurz unseren Blick auf einen Menschen in der Bibel lenken, der als Beispiel für viele andere gilt, die ihre Wünsche vor Gott brachten. Und ich möchte euch die Erfüllung eines der Wünsche nennen, der schon lange auf meinem Wunschzettel stand und der in Erfüllung gegangen ist. Hier ist das Beispiel von Salomo. Der Herr erschien ihm eines Nachts im Traum und sagte: Sprich deine Bitten aus, deine Wünsche. Synonym kann man ja für Wünsche viele andere Dinge sagen: Sehnsucht, Bitten, Erwarten und so weiter, die ich dir gewähren soll. Nenne mir deinen Wunschzettel. Salomo hätte sich ein langes Leben wünschen dürfen. Er hätte sich Geschenke und Reichtum und den Tod seiner Feinde wünschen können. Aber anstatt Gold und Silber und Perlen wünschte sich Salomo von Gott Verstand, Weisheit und ein hörendes Herz. Denn er wollte als König das Volk Israel recht führen. Und diese Wünsche gefielen vielen dem Herrn wohl und sie wurden ihm gewährt. Und obendrein bekam er noch langes Leben und großen Reichtum. Eines der Wünsche, die ich für unsere Gemeinde hatte, war, dass sie einen neuen Namen haben sollte. Seit Dietermund-Zeiten, also 20 Jahre her ist das, bin ich mit anderen dafür eingestanden, dass der Name Christliche Gemeinschaft kein passender Gemeindename ist und dass es wichtig ist, einen neuen zu haben. Dieser Wunsch ist erfüllt worden, denn seit einigen Wochen nennen wir uns ja Christusgemeinde. Verschweigen will ich aber nicht, dass es meiner Meinung nach viel besser gewesen wäre, diesen neuen Namen schon beim 100-jährigen Jubiläum einzuführen. Aber Gott sei Dank, wir haben ihn nun. Mögen wir dem Herrn durch diesen Namen alle Ehre machen. Christusgemeinde. So gesinnt sein wie Christus. Welch ein Name! Wunderbar. Pastor Matthias Wolf, der einer der zahlenmäßig größten Gemeinden des BFP vorsteht in Hamburg, predigte in diesem Monat in der Elim-Gemeinde Hamburg über das Vaterunser-Gebet. Dabei sagt er in seiner Einleitung Folgendes: Ich weiß nicht, ob euch alles gefällt, was ich euch heute so sage. Vielleicht wird sich jemand ärgern und meine Fotografie aus seiner Brieftasche rausreißen. Er hat viel Humor, dieser Matthias. Denn ich werde etwas sagen, was auch anders gesehen und kontrovers diskutiert werden kann. Manchen gefällt das vielleicht nicht, sagt Matthias. Auch ich werde heute Morgen etwas sagen, einiges, was dem einen und den anderen vielleicht nicht gefallen wird und was auch anders gesehen werden kann. Aber jetzt will ich erstmal meine drei Wünsche nennen, die mit diesen ich aber nicht alleine bin, die auch andere gerne sehen, dass sie in Erfüllung gehen. Wunsch Nummer eins: Ich wünsche mir, dass jeder von uns um seine doppelte Staatsbürgerschaft gut Bescheid weiß. Wunsch Nummer zwei: Ich wünsche mir Gottesdienste, in denen sich jeder angenommen und abgeholt fühlt. Wunsch Nummer drei: Ich wünsche mir, dass in der Christusgemeinde Gott allein die Ehre bekommt. In Deutschland wird regelmäßig und manchmal heftig über das Thema doppelte Staatsbürgerschaft gestritten. Gegner bezweifeln die Loyalität dieser Leute zu unserer Bundesrepublik. Befürworter betonen dagegen die integrative Wirkung eines Doppelpasses. Fakt ist, dass einige Menschen die doppelte Staatsbürgerschaft von Geburt an schon erhalten. Andere müssen sie erst beantragen, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Hat jemand von uns eine solche Staatsbürgerschaft? Eine von Deutschland, eine von Nigeria oder Türkei? Aber die meine ich jetzt nicht. Ich meine die, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Dort lesen wir nämlich, dass jeder Mensch eine irdische und eine himmlische Staatsbürgerschaft haben sollte. Wie hier zum Beispiel der Paulus geschrieben hat an die Philipper. Paulus und Timotheus, wir sind Knechte Jesu Christi. An alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Dienern. Hier lesen wir etwas von einer irdischen Adresse, die Gläubigen in einer Stadt Philippi haben, in einer Stadt in Griechenland. Und dort hatten sie ihre irdische Staatsbürgerschaft. Aber sie waren nicht nur in Philippi, sie waren auch in Christus Jesus. Dies war ihre himmlische Adresse, denn Christus sitzt im Himmel zur Rechten Gottes, des Vaters. Und ein paar Verse weiter erklärt der Apostel Paulus es noch genauer. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Das ist unsere himmlische Staatsbürgerschaft. Übrigens, die irdische Staatsbürgerschaft bekommen die Menschen automatisch dort, wo sie geboren sind und auch leben. Aber sie können auch in ein anderes Land freiwillig auswandern. Andere müssen zwangsweise ihre Heimat verlassen und werden zu Flüchtlingen. Welche Dramen spielen sich Woche für Woche vor unseren Augen im Fernsehen ab, wenn Menschen fliehen müssen. Aber irgendwo werden sie wohl landen. Dann haben die Flüchtlinge wieder eine neue irdische Adresse und bekommen vielleicht auch eine neue Staatsbürgerschaft. Die himmlische Staatsbürgerschaft bekommen die Menschen nicht automatisch. Und auch nicht schnell mal nachgeworfen. Ich bin manchmal erschrocken, wie schnell nach einer kurzen und flachen Verkündigung denjenigen die himmlische Staatsbürgerschaft zugesprochen wird, weil sie mal kurz nach mehrmaligen Drängen endlich mal die Hand hochheben. Und dann wird gesagt, jetzt findet eine Party im Himmel unter den Engeln statt. Das glaube ich nicht. Ohne Sündenerkenntnis wird kein Mensch Gott um Rettung anrufen. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Ja, Gott ist nicht nur lieb, sondern er ist auch zornig. Dieser heilige Zorn trifft allen Menschen, die sich gegen ihn auflehnen und ein gottloses Leben führen, gegen Gott und gegen andere Menschen. Es nützt also nichts, wenn wir nur von der Liebe Gottes reden. Zuerst müssen wir den Maßstab der heiligen Gebote Gottes am Leben der Menschen legen. Und wenn sie dann erkennen, dass sie ein falsches Verhältnis zu Gott, ihrem Schöpfer, haben und dass sie deshalb verloren sind, dann können wir ihnen von Jesus, dem Retter, der am Kreuz für sie gestorben ist, wunderbares Evangelium predigen. Halleluja. Und ihnen vor Augen malen, für den er gestorben ist. Wenn Ihnen diese Botschaft durch Herz geht, dann wird das Verfahren zur Erlangung der himmlischen Staatsbürgerschaft nicht mehr lange dauern. Der Name eines jeden Menschen wird dann sehr bald in das Buch des Lebens eingetragen. Aber nur, wenn dieser Mensch ehrlich Buße getan hat und er an den Retter Jesus Christus glaubt. Deutsche Beamte können von Migranten bestochen werden. Oder um die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen, können sie falsche Angaben machen. Aber Gott und seine Engel lassen sich nicht bestechen. Ich war erstaunt, als ich in Indien war, einen Brief zu bekommen von Bad Kreuznach. Und der Pastor schrieb: Bruder Helmut, hier ist ein Flüchtling, der sich hier in Deutschland niederlassen wollte. Aber er hat sich bekehrt und ist zur Ausländerbehörde gegangen und hat gesagt, ich habe alles falsch gesagt. Ich habe gelogen. Und dann haben die gesagt, das ist sehr schön, dass sie das gesagt haben. Aber leider müssen wir jetzt auch sagen, dass sie unser Land verlassen müssen. Und nach längerem Hin und Her hat dieser neu geborene Mann gesagt, ich gehe zurück nach Indien. Und dann haben wir einen Brief geschrieben, wo wohnst du, Helmut? Der wird dich mal besuchen. Und er kam. Und wir hatten Gemeinschaft. Ja, das ist so. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Wie zittern manche Migranten bei uns in Velbert und wünschen sich den Tag herbei, wenn sie den Aufenthalt von 6 Jahren erreicht und andere Voraussetzungen erfüllt haben. Und welche Angst steht ihnen aus wegen einer Abschiebung? Bei Gott brauchst du nicht 6 Jahre warten und auch keine Angst haben. Die meisten von uns haben es doch erfahren. Nachdem wir vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist überführt worden waren, brauchten wir am Anfang unserer Bekehrung nur ein kleines, ehrliches Gebet sprechen. So wie der Zöllner es bei Jesus getan hat. Gott sei mir Sünder gnädig. Und der Mann wurde gerettet, weil er es ehrlich meinte und wusste, worum es ging. Und er wurde auch anders. Sein Charakter wurde auch anders. Oberflächliche Bekehrung, da werden die Menschen nicht anders, sondern sie bleiben so, haben nur eine äußere Schale. Bei uns in Indien nennt man das Reichschristen. In Deutschland sind das Namenschristen. Und sofort haben die Engel unseren Namen im Buch des Lebens eingetragen. Und Jesus spricht: Wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Welch eine wunderbare Verheißung. In der Theologie spricht man bei der Erlangung der himmlischen Staatsbürgerschaft von Heilsgewissheit und Heilssicherheit. Wenn Menschen diese Erfahrung gemacht haben und an Gottes Wort glauben, und mit Johannes können sie dann sprechen, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind. Und sie vertrauen Jesu Versprechen, der gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Halleluja. Niemand. Diese wunderbaren Wahrheiten will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber ich wünsche mir, dass jeder von uns um seine doppelte Staatsbürgerschaft Bescheid weiß und jetzt einmal weiter darüber nachdenkt. Wenn du einmal gesündigt hast, heißt das doch nicht, dass die Engel deinen Namen aus dem Buch des Lebens ausstreichen. Weißt du, was ein wirklich wiedergeborener Mensch dann tut? Er empfindet Reue und sagt, Gott, vergib mir. Und Gott vergibt. Wie oft hat er dir und mir vergeben im Leben, wo wir gesündigt haben? Das heißt aber doch nicht, dass Gott unseren Namen ausstreicht. Aber nur die, die haben Heilsgewissheit, haben auch Heilssicherheit. Die Namenschristen nicht, die Reichschristen nicht, die Mitmacher nicht, die Mitläufer nicht. Ja, aber der war doch auch, hat sich taufen lassen. Der war nie wiedergeboren. Wenn er wirklich nicht zurückkommt, manche kommen nach ein paar Jahren zurück, die wirklich wiedergeboren sind, die kommen zurück und tun Buße und sagen, hier bin ich. Ich kann es nicht anders lassen. Warum? Weil in ihnen etwas ist, was zieht und der Heilige Geist sie überführt. Und sie bringt doch zum Herrn und bleiben in ihm und behalten ihre himmlische Bürgerschaft. Der Wunsch Nummer 2 heißt, ich wünsche mir Gottesdienste, in denen sich jeder angenommen und abgeholt fühlt. Wie die meisten von uns wissen, gibt es im BFP oder gab es im BFP jahrelang die Zeitschrift Geist bewegt. In einer der letzten Ausgaben aus dem Jahre 2018 haben verschiedene Autoren Artikel über das Thema Lobpreis und Anbetung geschrieben. Einen dieser Artikel fand ich besonders bemerkenswert, weil er genau das beschreibt, was mich und vielen anderen in unserer Gemeinde auch bewegt. Da schreibt ein Pastor aus Norddeutschland Folgendes. Beim Thema Lobpreis und Anbetung träume ich von Gemeinden und Gottesdiensten, in denen sich jeder angenommen und abgeholt fühlt. Ob eine Person schon lange Christ ist oder suchend, ob bürgerlich oder unangepasst, ob Rockfan oder Opernliebhaber. Alle gehören in Christus zusammen. Unsere verschiedenen Hintergründe, Kulturen und Prägungen sind manchmal bereichernd, manchmal aber auch trennend. Doch haben wir nicht nur alle ein gemeinsames Ziel? Ich träume davon, dass sich das auch auf unsere Gemeinschaft, auf unsere Gottesdienste sowie Lobpreis und Anbetung auswirkt. Wie aber soll das möglich werden? Mit Strömungen wie Hillsong, Jesus Culture oder Planet Shakers? Oder doch lieber mit alten Kirchenliedern, Pfingstjubel oder Taise-Liedern? Oder gar mit Gospelmusik, die sich immer noch großer Beliebtheit auch außerhalb der Kirche erfreut? Der Schlüssel liegt, wie ich es sehe, nämlich bei den Gemeindeleitern und bei den Lobpreismusikern. Was ist das Ziel? Wollen wir den Leuten etwas vorloben? Oder wollen wir sie hineinnehmen, was unser Leben aufgrund verändert hat, in die Gegenwart Jesu Christi? Die Schlüsselfrage für Lobpreis und Anbetung ist nicht der Stil, sondern ob wir uns integrativ oder eher exklusiv verhalten. Alte Lieder sind out und der Saal teilt sich in zwei Gruppen. Die einen sind voll drin und meistens vorne. Die anderen schauen nur zu oder versuchen, ein paar Fetzen der neuen Lieder zu erhaschen. Was wollen diejenigen, die ein Mikrofon in die Hand nehmen, erreichen? Um Gott zu loben, muss man nicht auf der Bühne stehen. Das kann man überall. Es geht um uns mehr, es geht ums Meer, nämlich um den gemeinsamen Ausdruck der Erlösten. Zitat Ende von diesem Pastor in Norddeutschland. Welch ein schöner Satz, den der Autor hier geschrieben hat. Beim Thema Lobpreis und Anbetung träume ich von Gottesdiensten, in denen sich jeder angenommen und abgeholt fühlt. Ich auch. Bruder Hans-Jürgen war vor einigen Tagen froh, dass sich Marvin und sein Team doch noch zur Verfügung gestellt haben, heute Morgen den Lobpreis zu leiten. Aber was ist schlimm daran, wenn eine Lobpreisgruppe gerade nicht zur Verfügung steht? Können wir dann nicht mehr singen? Dieses Element von Lobpreis im Gottesdienst ist menschliche Tradition. Genau wie es Chorsingen viele Jahrzehnte war, menschliche Tradition, die wir selbst gemacht haben, weil wir uns ja frei entscheiden können, was wir alles machen und gestalten. Denn genau wie der Prediger einer Freikirche sein Thema selbst bestimmen kann, hat eine Gemeinde für einen Gottesdienst freie Gestaltungsmöglichkeiten. Denn im Gegensatz zu den Tempeldiensten im Alten Bund enthält das Neue Testament keinerlei Anweisungen zur äußeren Gestaltung unserer Versammlungen, außer den folgenden. Über die Gemeinde Jerusalem wird gesagt, dass sie beständig in der Lehre der Apostel bleiben sollten, in der Gemeinschaft, im Abendmahl, in den Gebeten. Über die Gemeinde in Korinth lesen wir, dass ein jeder etwas in der Versammlung beitragen kann. Die Gläubigen haben Loblieder gesungen, Gottes Wort ausgelegt, sie haben in unbekannten Sprachen gebetet und erklärt, was das bedeutet. Sie haben verschiedene Geistesgaben praktiziert und geweissagt. Die Christen in Ephesus, zu denen schreibt der Apostel Folgendes: Singt miteinander Psalmen. Lobt den Herrn mit Liedern, wie sie auch der Geist schenkt. Singt und jubelt aus vollem Herzen. Die Gemeinde in Kolossä, die bekam folgende Anweisung: Lasst das Wort Christi seinen ganzen Reichtum bei euch entfalten. Achtet darauf, dass es bei euch richtig verkündet wird und verstanden wird. Ermutigt und ermahnt euch gegenseitig und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. Mehr will ich jetzt nicht lesen, es gibt noch mehr. Aber ist euch was aufgefallen? Es wird wohl viel vom Singen und von verschiedenen Liedern berichtet, aber es werden keine Musikinstrumente erwähnt. Mir ist das vor einigen Monaten schon aufgefallen, weil ich herausfinden wollte, welche Musikinstrumente in den ersten urchristlichen Gemeinden im Mittelmeerraum benutzt worden sind und ob diese Instrumente auch solche Ohrenschmerzen verursachen wie manchmal die heutigen, wenn sie laut gespielt werden. Aber wisst ihr, was ich las? Gar nichts. Ich las nichts von Harfen, von Rasseln, von Flöten, von Trompeten, von Zimbeln, von Tamburinen, von Widderhörnern, von Posaunen, die ja alle im alten Israel benutzt wurden. Könnte es sein, dass die ersten Gemeinden nur a cappella gesungen haben? Also ohne Begleitung von Mission, mit Musikinstrumenten. In meiner Forschung bin ich tatsächlich fündig geworden. In der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte, haben Kirchen und Gemeinden in ihren Gottesdienst tatsächlich nur gesungen, obwohl sie Instrumente hatten, ohne Begleitung von Instrumenten. Die ersten Kirchenväter bekämpften sogar alle Musikinstrumenten für den christlichen Gottesdienst. Martin Luther, unser großer Held, meinte sogar, dass die Orgel ein Zeichen Baals ist. Sie glaubten außerdem, dass Musik ausschließlich die Gefühle und die Sinnlichkeit anregt. Es ist nicht zu leugnen, dass auch heute die Gefahr besteht, dass Gefühle, die beim Lobpreis mit musikalischen Mitteln erzeugt werden, als Wirkungen des Heiligen Geistes verstanden werden. Das sind sie gar nicht. Instrumentalmusik ist imstande, tatsächlich Gefühle zu wecken. Und der Christ hat dann den falschen Eindruck, jetzt bin ich aber gesegnet. Wenn die nicht da sind, bin ich nicht gesegnet. Ja, man würde wahrscheinlich den großen Mangel, den man hat, erst dann erkennen, wenn die Begleitung von Instrumenten einmal 4 Wochen wegfallen würden. Vielleicht könnte man dann gar nicht mehr singen, weil man so abhängig geworden ist von den Vorsängern. Und einige Leute würden gar nicht mehr in die Versammlung kommen. Da geht es nämlich nicht mehr bum, bum, bum. Ja, übrigens gibt es bis heute Kirchen und Gemeinden, hört mal zu, die beim Singen keine Instrumente benutzen. Sie sagen, Gott soll nur angebetet werden, im Geist und in der Wahrheit. Tatsächlich ist es doch erstaunlich, dass das ganze Neue Testament über den Gebrauch von Musikinstrumenten schweigt. Alles, was wichtig ist, hat Paulus geschrieben. Aber da schweigt er. Nichts von Musikinstrumenten. Es gibt auch keine Querverbindung oder Schriftstellen zum Alten Testament, wo ja doch in Israel bei Festen, in Kriegen, bei Thronbesteigung, im Opfergottesdienst und im Tempel vielfältige Instrumente benutzt werden sollten. Wenn heute die Verfechter von Lobpreismusik meinen, im Gottesdienst sollte dafür viel Zeit eingeräumt werden, warum schweigt denn das Neue Testament, das ja hauptsächlich maßgebend ist? Ich habe mich entschieden, dass Instrumentalmusik gut ist, aber eine Nebensache. Und deshalb soll man sie nicht zur Hauptsache machen. Keine Angst, die Musiker können weiter ihre Instrumente gebrauchen. Wo ist Marvin? Da bist du. Keine Angst. Die können weiter ihre Musikinstrumente gebrauchen und damit spielen. Denn es gibt im Neuen Testament auch kein Verbot. Es gibt aber auch kein Gebot. Beides nicht. Also ist es offen gelassen, wie man es gestaltet. Aber wie gesagt, eine Nebensache darf nie zur Hauptsache werden. In allen anderen Dingen auch. Das war mein Wunsch Nummer 2. Jetzt kommen wir zu 3. Ich wünsche mir, dass in unserer Christusgemeinde Gott allein die Ehre bekommt. Ich will geehrt werden. Diesen Ausspruch erhebt nicht nur Gott, sondern auch der Mensch. Und weil der Mensch nicht nur seinem Mitmenschen, sondern auch seinem Schöpfer die Ehre wegnehmen will, habe ich den dritten Wunsch soeben formuliert. Nicht nur aus der Bibel wissen wir, dass alle Menschen mehr oder weniger nach Macht und Ehre streben. Von den Jüngern Jesu, dass sie darüber diskutierten, wer unter ihnen der Größte sei. Und noch deutlicher wird das Streben nach Ehre, wenn die Mutter der Söhne des Zebedäus Jesus um einen besonderen Platz in seinem Reich bittet. Es gehört einfach zum Menschen dazu, glänzen zu wollen. Aber diese Neigung braucht nicht immer negativ bewertet werden. Denn wer kein Ja zu sich selbst hat, wird auch den anderen nicht höher achten als sich selbst und auch Gott nicht die Ehre geben. Die Bibel spricht sogar davon, dass die Gläubigen eine Pflicht haben, Menschen zu ehren. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ehre die alten Menschen. Vor grauem Haar sollst du aufstehen. Hans-Jürgen gehört auch schon dazu. Und die Person eines Greises sollst du ehren. Man ist doch manchmal heute noch froh, wenn du mit dem Bus fährst und ein junger Mensch steht auf und sagt, Opa, setz dich hin. Tja, das passiert tatsächlich noch. Das ist ein Wunder. Und dann heißt es, erweiset jedermann die schuldige Ehre. Ehrt den König. Bringt der Regierung den schuldigen Respekt entgegen. Und die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden. Auf unserem Gebetszettel oder Liste, wo wir einen nach dem anderen Punkt beten, Hildegard und ich, da stehen die Ältesten. Wir nennen sie alle bei Namen und beten für sie und halten sie in Ehre. Das Wort sagt so. Jeder Mensch braucht ein gewisses Maß an Anerkennung und Ehrerbietung für das, was er ist und für das, was er tut. Deshalb sollten wir bei gewissen Gelegenheiten ehrliches Lob und ehrliche Anerkennung an andere wirklich weitergeben. Allerdings sollten wir auf der Hut sein. Unsere alte sündige Natur, unser Fleisch, kann nicht so viel davon vertragen. Das Sicherste ist, wenn du von Menschen gelobt wirst und mit Ehren überschüttet wirst, gleich zu sagen, Dankeschön, aber das Lob gebe ich gleich weiter an meinen Schöpfer und meinen Retter. Das hilft wirklich, wenn du es ehrlich meinst. Du freust dich, wenn dich mal jemand ehrt, natürlich. Gleich sagst du aber, was habe ich schon getan? Der hat mich geschaffen, er hat mich gemacht, er hat mich neu gemacht, hat mir Kraft gegeben, er hat Essen und Trinken gegeben. Habe ich das alles selbst gemacht? Doch nicht. Er kriegt die Ehre. Am besten singst du dann mit mir das alte Gemeindelied. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Fußtritt, den ich gehe, jede Scholle, die ich grabe, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren. Soli Deo Gloria. Dieses Soli Deo Gloria verkündigten die Reformatoren schon im Mittelalter, weil in der Kirche Mitbewerber waren, die die Ehre Gott wegnehmen wollten. Zum Beispiel die wunderbare Frau Maria, die Mutter Jesu. Aber darum haben die Reformatoren geschrieben, allein, allein, allein und allein Gott die Ehre, niemand anders. Und das wird dann auch in den Glaubensartikeln eingeschrieben. Aber zurück in unsere heutige Zeit, zu uns. Eitle Ehre wird schnell zur Ruhmsucht. Manchmal hört man, nein, es geht mir keinesfalls um Ehre, ich will nur einen Dienst in der Gemeinde tun. Aber auch dieses Dienen kann ein Streben nach Menschenehre sein. So paradox das klingen mag. Sogar beim Beten kann der Mensch seine Ehre suchen. Man liebt es, von den Menschen gesehen zu werden. Genau wie die Pharisäer im Tempel. Aber Jesus gibt denen keine Erhörung und keine Anerkennung. Ich habe auch schon viele Tränen gesehen. Echte, die gebetet und geweint haben. Aber viele Krokodilstränen, die es nicht ehrlich meinten, nur eine Show abzogen. So ist es. Doch der dritte Wunsch wäre nicht komplett, wenn ich nicht auch öffentlich sage, was mir auch schon lange auf dem Herzen liegt. Ich wünsche mir nämlich, dass in unserer Gemeinde Gott dadurch auch wieder mal geehrt wird, indem sich wieder ein Chor begeisterter Sänger und Sängerinnen bildet, der mehrstimmig die großen Taten Gottes besingt. Mit neuen Liedern, mit neuen Melodien. Chorlieder, die gesalbte Botschaften enthalten, Worte, die Größe und Liebe Gottes ausdrücken, aber auch persönliche Gebete und Fürbitten. Viele von uns kennen noch solche Chorlieder. Wenn sich draußen in der Welt die Mode immer mal wiederholt, warum nicht auch die Mode in der Gemeinde? Kann doch mal sein im Gotteshaus. Zum Schluss will ich einen Bibelvers lesen und dann mit euch einen Lobpreislied zusammen singen. Der Bibelvers stammt aus Offenbarung. Johannes sah in seiner Vision damals im Himmel eine große Volksmenge aus allen Nationen, Stämmen und Sprachen, die alle ihre himmlische Staatsbürgerschaft bekommen haben. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und die Herrlichkeit in alle Ewigkeit. Amen. Wir wollen jetzt auch ein Anbetungslied noch singen, was zu meiner Predigt gehört. Da ist die 9-jährige Rebecca. Nämlich dieses schöne Lied, vor über 20 Jahren gedichtet von einer Person, die den Psalm 40 gelesen hat und aus diesem Psalm 40 diesen Chorus gedichtet hat. Rebecca wird uns jetzt am Keyboard begleiten und wir wollen dieses Lied dreimal hintereinander singen. Das erste Mal mit Begleitung, das zweite Mal a cappella und das dritte Mal wieder mit Begleitung. Und lasst uns Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten und singen und lasst uns glauben und erwarten, dass der Herr die Wunder tut, die da beschrieben sind in dem Vers, auf die du noch wartest. Dass er die Wunder tut, ich warte auch noch auf einige, die er dann tut. Dir gebührt die Ehre. Haben wir das schon da oben? Der Tobias wird es jetzt anschlagen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen. Dir gebührt die Ehre und Anbetung. Wir heben unsere Hände, wir heben deinen Namen, denn du bist groß, du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders. Wir heben unsere Hände,
Wir heben deinen Namen, denn du bist groß. Du tust große Wunder groß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß, wundergroß. Niemand anders ist wie du. Niemand anders ist wie du.
Und jetzt nochmal mit Begleitung.
Dir gebührt die Ehre.
Halleluja.
Stehen zum Gebet. Ich lade alle